Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur der Börsenzeitung und mein Gesprächspartner ist wie stets Thomas Altmann, Leiter Portfolio Management von QC Partners. Derzeit prasselt ja eine Flut von Daten zum zweiten Quartal auf die Märkte ein, Unternehmensdaten und konjunkturelle Daten. Das zurückliegende Quartal stand im Zeichen der Corona-Pandemie. Q2 war das Covid-19-Lockdown-Quartal. Herr Altmann, als kurze Einführung für unsere vielleicht nicht ganz so wirtschaftsaffinen Zuhörer. Wie hat sich das Virus auf die Wirtschaft ausgewirkt? Wie hat sich die Konjunktur, wie haben sich die Unternehmen im zweiten Quartal entwickelt?
Ja, starten wir hier in Deutschland. Im Vergleich zum ersten Quartal hatten wir im zweiten Quartal einen Wirtschaftsrückgang um 10,1%. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sprechen wir hier von minus 11,7%. Und dazu kommt, das zweite Quartal war bereits das dritte negative Wirtschaftsquartal am Stück.
Das heißt, wir sprechen von einer tiefen Rezession. Wie ist das historisch einzuordnen?
Ja, das ist eine richtig tiefe Rezession. Schauen wir hier im ersten Schritt auf die westdeutschen Daten für die Zeit vor der Wiedervereinigung. Das schlechteste Quartal war damals das dritte Quartal 1963 mit einem vergleichsweise bescheidenen Minus von 3,5%. Seit der Wiedervereinigung war das schlechteste Quartal das erste Quartal 2009 mit einem Minus von 4,7%. Allerdings hatten wir damals ab dem zweiten Quartal 2008 bis zum ersten Quartal 2009 sogar vier negative Quartale am Stück.
Das war ja seinerzeit zur Finanzkrise. Die aktuellen Zahlen klingen nun wahrlich bedrohlich. Geht es weiter bergab oder dürfen wir auf eine Erholung hoffen?
Ja, das ist natürlich die große Frage, die im Moment wirklich alles und alle bewegt.
Deswegen habe ich sie gestellt.
Klar ist hier natürlich, dass wir in einer Zeit extremer Unsicherheit leben. Und deshalb gehen auch die Meinungen zwischen den einzelnen Analysten und Wirtschaftsforschern im Moment sehr weit auseinander. Denken wir hier noch einmal an den BIP-Wert für das zweite Quartal mit minus 10,1%. Die Schätzungen lagen hier zwischen minus 5% und minus 11,4%. Das zeigt eben noch einmal, wie weit die Meinungen hier auseinandergehen. Die Bundesregierung rechnet für das Gesamtjahr 2020 aktuell mit einem Jahresergebnis von minus 6,3%, das IFO-Institut mit relativ ähnlichen minus 6,7%. Beide Werte wären dann auch auf Jahressicht ein neuer Tiefstwert. Der bisherige Tiefstwert stammt ebenfalls aus dem Jahr 2009 mit einem Jahresminus von 5,9%. Sichtbar ist aber auch, um auf diese Werte von minus 6 oder minus 7% zu kommen, rechnen die Wirtschaftsforscher und auch die deutsche Regierung für das dritte und das vierte Quartal wieder mit positivem Wirtschaftswachstum.
Das wäre ja eine optimistische Annahme. Eine zweite Welle und ein erneuter Lockdown würden aber doch wahrscheinlich jede Voraussage über den Haufen werfen.
Ein zweiter Lockdown auf jeden Fall. Und auch ohne einen zweiten Lockdown wird die wirtschaftliche Entwicklung sicherlich ganz wesentlich vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängen. Ich sehe allerdings noch eine zweite Gefahr für die Volkswirtschaften der Eurozone und hier ganz besonders für die deutsche Volkswirtschaft.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, das ist der Euro, denn der Euro hat seinem Tief im März um 12% relativ zum Dollar aufgewertet und steht damit so hoch wie zuletzt im Frühjahr 2018. Zum Yen beträgt die Aufwertung immerhin knapp 9%. Und das macht Produkte aus der Eurozone im Ausland teurer und damit weniger attraktiv. Und vor allem für den Exportweltmeister Deutschland ist das ein großes Problem.
Das betrifft aber ja nicht nur Deutschland. Ich gehe davon aus, dass in den übrigen Euro-Ländern das Bild ähnlich düster ist.
Das ist ganz richtig. Vielfach sehen wir hier noch stärkere Einbrüche im zweiten Quartal als in Deutschland. Die Eurozone als Ganzes hat im zweiten Quartal ein Minus von 12,1% zu verzeichnen und damit einen 2% stärkeren Einbruch als Deutschland. Und das liegt eben vor allem an Ländern wie Italien mit einem Minus von gut 12%, Frankreich mit fast 14% und zu guter Letzt Spanien mit minus 18,5%.
Schauen wir über den großen Teich. Die USA sind mittlerweile das am stärksten von Covid-19 betroffene Land. Wie groß sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft dort?
In den USA hatten wir im zweiten Quartal einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 32,9%. Das klingt zunächst einmal extrem schockierend, liegt aber daran, dass die USA den Quartalswert auf das Jahr hochrechnen. Nach deutscher Berechnung wären wir hier ebenfalls mit minus 10% herausgekommen. Für das Gesamtjahr erwartet die Fed ein Minus von 6,5% und damit ebenfalls einen mit Deutschland vergleichbaren Wert. Allerdings lagen innerhalb der Fed die Prognosen zuletzt zwischen minus 4 und minus 10%. Und das zeigt, wie weit die Meinungen auch hier auseinandergehen.
Genau. Wechseln wir aber die Perspektive und kommen zu den Unternehmen. Die Berichtssaison für das zweite Quartal läuft bereits auf Hochtouren.
Starten wir auch hier in den USA, denn hier läuft die Berichtssaison ja auch schon länger. Über alle Aktien hinweg sehen wir beim S&P 500 aktuell einen Gewinnrückgang um 23%.
Gleichwohl werden die Sektorunterschiede riesig sein, oder täusche ich mich?
Ganz klar, wir sehen in der aktuellen Berichtssaison ganz genau, welche Branchen von Covid-19 und oder vom Lockdown profitiert haben und welchen Branchen das eben besonders geschadet hat. Sind beispielsweise die Airlines und die Automobilhersteller in die Verlustzone gerutscht? Bei den Banken sehen wir einen Gewinnrückgang um gut 30%. Hier lassen die hohen Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle grüßen. Relativ geringe Ergebnisrückgänge sehen wir in den Bereichen Healthcare und IT. Und ebenfalls wenig überraschend, im Bereich Internet-Retail haben wir sogar einen neuen Rekordgewinn.
Und das Bild fällt in Europa ähnlich aus?
An sich ist das Bild ähnlich. Der gesamte Gewinnrückgang ist beim Stoxx Europe 600 mit einem Minus von 41% sogar noch höher. Relativ weit hinten bei der Gewinnentwicklung stehen auch hier die Autohersteller und die Banken. Ein relativ geringes Minus sehen wir auch hier bei den Technologieunternehmen mit minus 13%. Und in Europa haben wir im Healthcare-Sektor sogar ein neues Rekordergebnis.
Ist denn bei den Unternehmensgewinnen mit einer Erholung zu rechnen?
Die Unsicherheiten bei den Prognosen sind hier natürlich ähnlich groß wie bei den Volkswirtschaften. Das sieht man auch daran, dass beim S&P 500 19% aller Unternehmen, die schon berichtet haben, die Schätzungen um mindestens 50% nach oben oder auch nach unten verfehlt haben. Das zeigt, wie weit auch hier die Meinungen der Analysten auseinandergehen. Klar ist aber auch, dass das zweite Quartal zumindest der vorläufige Tiefpunkt bei der Gewinnentwicklung sein wird.
Diese Hoffnung mal zugrunde gelegt. Mit welcher Gewinnentwicklung wird an den Märkten denn gerechnet?
Ja, beim S&P 500 liegen die erwarteten Gewinne im Moment 25% über den tatsächlichen Gewinnen. Beim Stoxx Europe 600 sind das sogar 28%. Das heißt aber auch, dass wir von den alten Rekordgewinnen auf breiter Front noch weit entfernt sind. Die Bruttoinlandsprodukte sowohl in den USA als auch in Deutschland werden nach aktuellen Schätzungen ja wohl erst im Jahr 2022 wieder das Niveau von 2019 erreichen. Und bei den Unternehmensgewinnen könnte das mindestens genauso lange dauern.
Das bedeutet dann aber auch, dass die Bewertungen weiterhin recht hoch sind.
Das ist vollkommen richtig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf der Basis der erwarteten Gewinne liegt beim S&P 500 weiterhin bei etwa 26. Dem steht ein 10-Jahres-Durchschnitt von 16 gegenüber. Beim Stoxx Europe 600 haben wir ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22 und dem steht dann ein 10-Jahres-Durchschnitt von 14 gegenüber.
Dementsprechend hoch werden die Schwankungen an den Börsen bleiben, oder?
Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Wir hatten ja zuletzt auch beim DAX wieder eine Schwankung um mehr als 1000 Punkte innerhalb von 8 Handelstagen. Und diese Schwankungen sind eben deshalb so hoch, weil die Prognosen so weit auseinander liegen. Und an der Börse treffen diese unterschiedlichen Erwartungen dann aufeinander.
Und diese Schwankungsanfälligkeit spiegelt sich weiterhin bei den Volatilitäten wider.
Das ist vollkommen richtig. Natürlich haben wir uns bei den Volatilitäten ein Stück von den Rekordhochs aus dem März entfernt. Dennoch liegt die Volatilität aber weiterhin über dem langfristigen Durchschnitt. Und das gilt für alle Regionen, egal ob Europa oder Amerika. Sie sind beim S&P 500 je nach Laufzeit die impliziten Volatilitäten immer noch beim 1,3- bis 1,5-fachen ihres jeweiligen 10-Jahres-Durchschnitts.
Na, dann hoffen wir mal, dass die Vernunft die Oberhand behält, sowohl an den Märkten als auch im alltäglichen Leben. Letzteres ist zwingende Voraussetzung dafür, dass es hoffentlich zu keiner zweiten Welle und zu keinem weiteren Lockdown kommt. Und damit danke ich Ihnen, Herr Altmann, für das wie immer sehr spannende Gespräch in diesen für meinen Geschmack doch ein wenig zu interessanten Zeiten. Und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse. In 2 Wochen treffen wir uns wieder und dann hoffe ich, dass sich die Anfänge einer positiven Entwicklung gezeigt haben werden, über die wir dann vielleicht in unserem nächsten Podcast #Volatility sprechen können. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern starke Abwehrkräfte, gute Erholung, falls noch ein Urlaub ansteht und insgesamt alles Gute.
Vielen Dank und bleiben Sie gesund.